Bei Jakob und mir war das mega, auch dass wir noch geheiratet haben, bevor er gestorben ist. Das war das, also wir hatten die schönste Zeit unseres Lebens, obwohl er Krebs hatte. Wie geht das denn eigentlich? Ja, und genau, und deswegen, ich hoffe, dass wir das anderen Leuten auch mitgeben können und denen viel Freude bereiten können.
Hallo, ihr hört 5 zu 1, den Podcast von Mit Vergnügen. Mein Name ist Stefanie Hielscher und ich beschäftige mich hier jeden Monat mit einem neuen Thema. Dazu gibt es dann 5 Episoden. Diesen Monat geht es um Gutes tun. Kleine Dezember-Tradition bei 5 zu 1. Gia Haupt hat die Karl-Jakob-Hauptorganisation gegründet, die sich um krebskranke Patienten kümmert, die Unterstützung während der schweren Zeit ihrer Erkrankung brauchen. Bei 5 zu 1 erzählt sie von der Arbeit ihrer Organisation, wie sie entstanden ist und was ihr die soziale Arbeit, die sie für andere leistet, zurückgibt. Der Supporter der Folge ist Blinkist. Dazu erzähle ich euch später noch mehr. Jetzt erstmal zu Gia Haupt. Magst du mir erzählen, warum ihr die Organisation gegründet habt?
Ja, also bei meinem Mann Karl-Jakob Haupt wurde mit 31 Jahren Magenkrebs diagnostiziert. Und er musste dann mehrere Chemotherapien durchlaufen, auch eine OP. Und in der Zeit hatte ich das Glück, dass ich in meinem Job zeitlich flexibel war. Und deswegen konnte ich ihn immer zur Chemotherapie begleiten. Also so fing es eigentlich an, dass ich halt immer an seiner Seite war. Und wenn ich mal durch irgendeinen Grund nicht konnte, waren seine guten Freunde da. Also er hatte immer jemanden um sich, er war nie alleine. Und der erste Gedanke, so eine Organisation zu gründen, kam uns, als wir mal wieder zusammen bei der Chemo waren und uns erstmal aufgefallen ist, dass die ganzen anderen PatientInnen alleine dort waren. Also da kam vielleicht mal jemand vorbei und hat kurz was zu essen gebracht, aber eigentlich waren da alle ziemlich alleine. Und es ist auch ein sehr trister Raum gewesen, wo nicht viel gesprochen wurde, wo alle eigentlich einfach nur saßen und gehofft haben, dass es schnell vorbeigeht. Und da gab es einen bestimmten Schlüsselmoment, wo wir das erste Mal wirklich darüber geredet haben, dass man irgendwas tun muss. Und zwar waren wir jede Woche ungefähr um die gleiche Zeit bei der Chemo und oder jede 2 Wochen, kommt darauf an, welcher Zyklus es war. Und da saß neben mir immer ein älterer Herr, alleine auch. Und der ist eines Tages ist er aufgestanden und hatte seine Chemopumpe, die sich in seinem Hosenträger verheddert hat. Und dann bin ich natürlich aufgestanden, habe ihm geholfen, habe mit ihm mich unterhalten, habe ihn gefragt, was er jetzt macht, wie er nach Hause kommt, wie es ihm geht. Und da hat man gemerkt, der hat sich so gefreut, dass jemand ihn gesehen hat, dass jemand ihn angesprochen hat und ihn einfach nur gefragt hat, wie es ihm geht und ihm geholfen hat. Also jemand, der nicht eine Schwester ist, das eh machen muss. Und dann kam es dazu, dass jedes Mal, wenn wir bei der Chemo waren, ich mich stundenlang mit diesem alten Herrn unterhalten habe. Und dann haben Jakob und ich uns darüber unterhalten und uns gefragt, wie schlimm muss das eigentlich sein, wenn man sowas alleine durchstehen muss, wenn man keine Frau mehr hat, keinen Mann mehr hat oder die Kinder in einer anderen Stadt wohnen oder natürlich die Freunde und Familienmitglieder Jobs haben, die nicht so zeitlich flexibel sind. Das heißt, die einfach nicht da sein können, weil es nicht geht, auch finanziell nicht. Genau, und dann haben wir uns überlegt, was kann man tun, um Menschen zu unterstützen, gerade alleinstehende Menschen. Genau, und so kam die erste Idee auf unsere Chemopaten. Genau, und damit dann auch die Idee, so eine Organisation zu gründen, wo man irgendwelche Sachen macht, um diesen Menschen zu helfen. Weil wir waren so nah da dran, wir haben das alles mitbekommen. Also ich habe wirklich Sachen, die ich niemals gedacht hätte, erlebt. Also auch wirklich in tollen, tollen Kliniken. Und Jakob war Privatpatient und trotzdem sind Sachen schiefgelaufen. Genau, und da kam das erste Mal der Gedanke, dass wir sowas gründen wollen und dass wir Leuten helfen wollen.
Also quasi, wenn du sagst, da sind so Sachen schiefgelaufen, sind das dann Sachen, die quasi die Patienten, weil sie in dem Moment schwach sind, dann nicht alleine regeln können und dann ist es gut, wenn jemand da ist, der mit drauf guckt und zur Hilfestellung gibt?
Naja, zum Beispiel, wenn man im Krankenhaus ist und man ist, sagen wir mal, Veganer, Vegetarier, alleine so welche kleineren Dinge, dass Jakob war im Krankenhaus, war Vegetarier und hat jeden Tag irgendwelches Fleisch bekommen. Und wir haben ihn natürlich selber, seine Freunde und ich haben ihm Essen vorbeigebracht, natürlich jeden Tag ein anderer Freund, sein Lieblingsessen und so weiter. Und alleine so kleine Dinge, dass es manchmal halt einfach die Kapazitäten nicht da sind oder natürlich die Schwestern und alle überlastet sind und dass du nicht mal dein Essen, was du irgendwie essen kannst, in deinem Zimmer hast. Aber auch andere Dinge. Also, dass zum Beispiel, wenn du eine, also bei uns war es so, wenn Jakob, also es ist ja so, wenn du eine Chemotherapie machst und dann Fieber bekommst die Tage danach, dann musst du schnell ins Krankenhaus. Das ist nicht gut. Und dann war das mal so, es war ja mal nachts bei Jakob so und dann habe ich nachts einen Krankenwagen gerufen. Und manchmal ist es auch einfach so, dass die Person zu schwach ist, um das Telefon zu suchen oder also alleine so welche Dinge. Genau. Und ja, und wir haben uns überlegt, aber auch einfach dieses ganz alltägliche, man ist zu Hause, man ist alleine, man hat gerade die Chemo oder man hatte sie vor ein paar Tagen, man ist traurig. Und es ist einfach schön, jemanden zu haben, mit dem man darüber reden kann und oder auch nicht darüber reden kann, sondern sich ablenken kann und über andere Sachen reden kann, spazieren gehen kann. Oder zum Beispiel, ganz einfaches Beispiel, immer nach der Chemo sind wir nach Hause gegangen und ich bin erstmal einkaufen gegangen und habe irgendwie alles gekauft, weil wenn du eine Chemo machst, hast du nicht besonders Appetit, also die meisten Leute, und habe dann erstmal die Dinge gekauft, die Jakob in dem Moment Lust hatte zu essen, irgendwelches bestimmtes Obst, Gemüse. Genau, und daran kann man gar nicht, also damals gab es sowas wie diese Lieferdienste noch nicht, die Lebensmittel nach Hause liefern. Mhm. Und ja, alleine sowas, dass jemand da ist, der sagt, hey, ich gehe jetzt mal gerade für dich einkaufen. Also wir haben uns überlegt, dass die Aufgabenbereiche der Chemopathen eigentlich sind, zum Beispiel die PatientInnen zur Chemotherapie zu begleiten, Besorgung für sie zu erledigen, ihnen zu Hause Gesellschaft zu leisten oder auch einfach nur mit ihnen zu telefonieren, spazieren zu gehen, bei Anträgen und Formularen zu helfen, weil oft ist es so, wenn du viele Chemos durchgemacht hast und du bist einfach total fertig, dann hast du auch nicht mal den Kopf dazu, irgend so ein Ärzteblatt dir durchzulesen und zu verstehen. Genau. Oder im Haushalt zu helfen oder auch so banale Dinge wie die Kinder von der Schule abzuholen oder mit dem Hund Gassi zu gehen. Also einfach so Helfer, die im Alltag dich unterstützen. Es kann auch einfach nur durch ein Telefonat sein.
Hm, okay. Und ja, dann hattet ihr sozusagen die Idee noch zusammen? Und als ihr die Organisation schon gegründet habt, war das zum Zeitpunkt, wo Kai Jakob noch gelebt hat?
Nee, also die Gründung an sich ist nach seinem Tod passiert. Wir haben wenige Wochen vor seinem Tod nochmal genau alles durchgesprochen, also was wir machen wollen. Einmal diese Chemopaten und einmal die Wunscherfüllung, zu der komme ich gleich noch. Mhm. Genau, und auch, also ich hatte ihn gefragt, ob ich das dann die Kai Jakob Hauptorganisation nennen kann. Das war nicht seine Idee. Genau, und da hat er zum Glück gesagt, dass ich das darf, weil ich das sehr schön finde, seinen Namen auch so zu erhalten. Genau, und das haben wir vor seinem Tod besprochen und dann erst danach, als ich dann irgendwann Zeit und Ruhe hatte, habe ich die Organisation dann als GmbH gegründet.
Genau, vielleicht kannst du uns mal praktisch mitnehmen, was es dafür braucht, eine Organisation zu gründen. Ich habe auch gesehen, ihr seid eine GmbH, es gibt aber ja auch andere Organisationstypen, sage ich mal, zum Beispiel Vereine oder Stiftungen. Warum hast du dich dafür entschieden?
Genau, also das Ding ist, ich hatte auch erst an eine Stiftung oder an einen Verein gedacht. Ich habe dann aber mich mit Leuten getroffen, die sich mit Gemeinnützigkeit ein bisschen besser auskennen und habe gelernt, dass es bei einem Verein das Problem ist, also für mich das Problem wäre, dass du, ich glaube, das waren 7 Leute brauchst oder 6 Leute brauchst, die immer jedem Schritt, den du machst, zustimmen. Und du kannst auch als Gründer dieses Vereins abgesetzt werden von den anderen. Das kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass meine Freunde, mit denen ich das gründen würde, machen würden. Aber genau, also das ist so ein bisschen anstrengender, weil man wirklich jeden Schritt von jedem ab siegeln lassen muss. Und bei einer Stiftung ist es ja so, dass eine Stiftung sollte man machen, wenn man ein großes Vermögen besitzt und damit eine Stiftung gründen kann. Und eine GmbH wird einfach nur in Anführungsstrichen mit wie eine GmbH, also mit 25.000 Euro gegründet. Mhm. Genau. Und ja, und wir haben sehr strenge Auflagen, das heißt also vom Finanzamt, wir müssen die Bedürftigkeit jedes Patienten natürlich nachweisen, bevor wir irgendetwas machen dürfen. Wir müssen da ganz, ganz penibel sein. Wir dürfen auch leider nicht mit Menschen aus dem Ausland arbeiten, also die nicht in Deutschland wohnen. Also Deutsche im Ausland schon, aber Menschen, die nicht in Deutschland wohnen und nicht deutsch sind, das geht leider nicht. Genau, ja. Aber ich kam eigentlich dazu, weil, also auch bei der ganzen Gründung hat mir Paul Ronsheimer sehr viel geholfen. Das war einer der besten Freunde von Jakob oder ist einer der besten Freunde von Jakob und auch ein guter Freund von mir. Und der hat mich an die Hand genommen und hat mich mit den richtigen Leuten zusammengebracht, die sich bereits mit gemeinnützigen Organisationen auskennen. Und genau, so hat das eigentlich angefangen, dass ich da erstmal so ein Knowledge entwickelt habe, was ich überhaupt machen kann, was nicht. Genau, und wie wir das angehen.
Und darf ich mal fragen, wie sich das für dich sozusagen angefühlt hat, diese Idee dann weiterzutragen, quasi über sein Leben hinaus, diese Mission mitzunehmen in dein Leben?
Ehrlich gesagt hat mir das total geholfen. Das war auch wie so eine Therapie für mich, die Organisation zu machen, mit Menschen darüber zu reden, mich auszutauschen, Menschen zu helfen. Das war irgendwie, ich habe mir nach dem Tod immer gedacht, ich kann nicht einfach so weitermachen wie vorher. Ich kann jetzt nicht irgendwie modeln und auflegen und so tun, als wäre nie was passiert, sondern ich muss irgendwie auch was Wichtiges machen, also was nicht Oberflächliches. Und irgendwie, ich habe immer gesagt, ich möchte was Gutes aus dem Schlechten rausziehen und anderen Leuten geben. Und das ist ja auch das, was wir mit der Wunscherfüllung machen wollen. Also wir wollen Patienten durch diese Wunscherfüllung eine schöne Zeit bereiten. Das heißt, dass sie von den Strapazen der Chemo abgelenkt sind und woraus sie auch Kraft schöpfen können. Also so wie Jakob und ich das erlebt haben. Also das war ja so, obwohl er krank war, hatten wir trotzdem eine wunderschöne Zeit. Wir hatten die schönsten Jahre unseres Lebens. Und in diesen Chemotherapie, also zwischen den Chemotherapiephasen oder auch in den fast 2 Jahren, wo er krebsfrei war, sind wir gereist. Wir waren in Kuba, wir waren in Frankreich, wir haben eine Italien-Tour gemacht, wir haben geheiratet, Feste gefeiert. Also wir hatten wirklich trotzdem eine wunderschöne Zeit. Und wenn ich zurückblicke, ist dieses Thema Krebs gar nicht so präsent. Und das wollen wir Leuten, ein Stück davon wollen wir Leuten mitgeben, die nicht finanziell so aufgestellt sind, wie wir es waren und die auch jetzt natürlich nicht so flexibel mit ihren Jobs sind, wie wir es waren. Wir konnten von überall aus arbeiten. Deswegen haben wir gesagt, okay, wir fahren jetzt nach L.A., ich model da und er schreibt. Also als er in den 2 Jahren keinen Krebs hatte zum Beispiel und hatten dann eine wunderschöne Zeit. Und wir wollen einen Teil davon den Leuten mitgeben. Und deswegen haben wir dann uns noch diese Wunscherfüllung überlegt, dass wir Menschen zum Beispiel eine Reise bezahlen an die Ostsee oder einen Hubschrauberflug. Oder wir haben einen Assistenzhund vermittelt an einen Hirntumorpatienten, der sich den ganz doll gewünscht hatte und bezahlen dem auch die Ausbildung für den Assistenzhund. Genau, also das ist, und das macht einen so glücklich. Ich habe letztens mit einem Patienten telefoniert, der mir erzählt hat, ja, meine Chemopatin, die ist nicht meine Chemopatin, das ist ein Teil unserer Familie geworden. Die sitzt hier mit uns beim Abendessen mit meiner Frau und meinen Kindern und mir. Und das sind einfach so die schönsten. Es ist das Schönste, so ein Feedback zu bekommen. Oder die Leute, denen wir haben einer Frau, einer alleinerziehenden Mutter, die Brustkrebs bekommen hat. Ihr Sohn heißt süßerweise auch Kai Jakob. Den Umzug ans Meer ermöglicht. Die musste nach ihrer oder in ihren Chemotherapien hat sie eine Kur gemacht und hat da gemerkt, sie will ihr Leben umkrempeln. Sie weiß nicht mehr, wie lange sie hat. Sie möchte, dass ihr Sohn am Meer aufwächst, dass sie natürlich eine schöne Zeit haben. Und dann haben wir ihr geholfen bei der Miete und beim Umzug und alleine mit den Leuten danach zu reden. Es gibt einem so viel und es ist so schön, dass man irgendwie was bewegen kann. Ja.
Ich finde es richtig schön. Ich finde, das klingt alles so hoffnungsvoll, wenn du das erzählst. Weil eigentlich triffst du ja die Leute an einem Punkt in ihrem Leben, der schwer ist.
Ja.
Ich finde es so wahnsinnig schön, dass du das, was du gesagt hast, so wahr machst, dass du halt quasi in der Schwere die Leichtigkeit und das Schöne findest und anderen Leuten mitgibst. Wie hast du denn eigentlich die Menschen gefunden, die jetzt mitarbeiten? Ich weiß, deine Mama ist mit dabei, die Freunde von dir und Karl Jakob sind mit dabei. Wie ist denn dieser Kreis? Verändert der sich auch? Kommen manchmal Leute mit dazu?
Bis jetzt sind es immer noch die gleichen, also die engsten Freunde von Jakob, die Jungs, seine Familie, also seine Schwester und auch seine Mama hilft uns viel. Wie du gesagt hast, meine Mutter ist Queen of everything. So macht auch die Buchhaltung. Ohne sie würde ich gar nichts hingehen, glaube ich. Genau, und natürlich auch Alissa, meine Freundin und andere gute Freunde. Und wir haben einen ganz wichtigen Kontakt auch schon immer, die behandelnde, also Jakobs behandelnde Krankenschwester in der Charité, Schwester Carina. Genau, und eigentlich ist bis jetzt der Kreis eigentlich gleich geblieben. Wir haben oft Zuschriften bekommen, dass Leute uns unterstützen und helfen können wollen. Genau, also das wollen wir natürlich auch annehmen. Bis jetzt ist es aber noch so, wir sind ja, also wir haben zwar schon vielen Menschen geholfen, aber wir sind noch relativ klein. Deswegen, bei uns verdient ja auch niemand irgendwas daran. Das ist alles nur ehrenamtlich. Das heißt, bis jetzt machen nur meine Freunde, ich und meine Mama das. Das heißt, dass wir bis jetzt das alles nur in diesem freundschaftlichen, familiären Kreis machen. Und wenn es irgendwann größer wird, nehmen wir natürlich auch Hilfe von anderen Leuten gerne an. Genau, aber bis jetzt ist es noch im gleichen Kreis geblieben.
Wir machen eine kleine Pause und ich erzähle euch noch was zu Blinkist, meinem heutigen Supporter. Stellt euch vor, anstelle eures Social Media Feeds scrollt ihr euch morgens beim Frühstück durch den neuesten Psychologie-Bestseller oder einen preisgekrönten Ernährungsratgeber. Euer Tag fängt gerade erst an und ihr habt vielleicht schon die Kernaussagen aus einem Sachbuch angehört, das euch schon immer interessiert hat. Mit Blinkist könnte das zur Routine werden. Die Wissens-App Blinkist bringt Wissen in euer Leben, das euch sofort weiterbringt. Mit den Kernaussagen aus mehr als 4500 Sachbüchern und Podcast-Zusammenfassungen auf Deutsch und Englisch. Die etwa 15 Minuten langen Titel könnt ihr lesen oder euch unterwegs anhören, sodass sie bestens in euren Alltag passen. Alle Titel existieren auf Deutsch und Englisch und jeden Monat kommen ca. 40-50-minütige Titel dazu. Hört sich gut an, oder? Ich nutze Blinkist, um mich auf den aktuellen Stand von Buchneuerscheinungen zu bringen, etwas in kurzer Zeit zu lernen oder mich auf meine Podcasts vorzubereiten. Am liebsten höre ich, wenn ich morgens zur Arbeit laufe oder eine Runde mit unserem Hund spazieren gehe. Ich liebe alle Blinks, die mit Biologie und Psychologie zu tun haben und ich finde es super, dass Blinkist mir nach meinem ausgewählten Titel gleich immer einen neuen Titel vorschlägt, auf den ich von alleine gar nicht gekommen wäre. Es gibt gerade eine tolle Aktion, exklusiv für Hörer des 5:1 Podcasts. Auf blinkist.de/5:1 erhaltet ihr 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Blinkist wird geschrieben B-L-I-N-K-I-S-T. Ihr könnt vorher natürlich alles ausgiebig 7 Tage lang kostenlos testen. Den Link findet ihr wie immer in den Shownotes. Vielen Dank an Blinkist für den Support. Und jetzt zurück zum Gespräch. Wie findet ihr denn die Chemopaten? Da ist der Kreis ja wahrscheinlich ein bisschen weiter, ne? Da machen noch mehr Leute mit, oder?
Genau. Chemopaten, die Chemopaten können sich bei uns bewerben, indem sie uns eine E-Mail schreiben und wir melden uns dann bei ihnen. Das Problem ist, wir haben 1, 2, 3 Chemopaten kurz vor Corona vermittelt. Das lief auch alles super. Dann hat natürlich Corona uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Du kannst natürlich niemanden zu einem Patienten nach Hause senden oder mit zur Chemo ins Krankenhaus. Wenn ein Chemotherapiepatient ist, der natürlich ein sehr angeschlagenes Immunsystem hat. Genau, aber die können sich einfach bei uns bewerben und wir telefonieren dann mit denen, wir gucken, was sind das für Menschen. Ganz oft sind es Menschen, die selbst schon bei der Familie oder Freunden die Erfahrung mit Krebs gemacht haben. Also sie kommen schon aus dem Umkreis. Die melden sich bei uns und sagen, hey, ich habe meine Mama vor 2 Jahren an Krebs verloren, ich möchte gerne Leuten helfen, ich weiß, wie wichtig es ist, dass jemand da ist. Genau, oder auch selber Ex-Krebspatienten, also die schon vor Jahren eine Krebserkrankung durchgemacht haben und genau wissen, was haben sie damals gebraucht und ja, die auch einfach helfen wollen. Genau, und im Prinzip ist es so, was wir jetzt leider durch Corona noch nicht machen konnten, wir haben das jetzt immer in Einzelgesprächen gemacht, aber dass wir alle paar Monate ein Treffen machen wollen mit Schwester Carina und auch mit Jakobs Mutter, die auch Seelsorgerin ist und auch Pfarrerin, wo sich die Chemopaten zum Beispiel, die in Berlin treffen und so einen Workshop durchlaufen. Das heißt, die werden ein bisschen darauf vorbereitet, was auf sie zukommen kann, weil die sind ja weder Pfleger noch Therapeuten. Die haben eine ganz andere Funktion, die aber natürlich trotzdem emotional ist und es ist einfach zu sagen, oh ja, ich will jemandem helfen, aber es sind auch wirklich schwierige Situationen, die auf einen zukommen. Oder was passiert, wenn du deinen Patienten hast und du telefonierst jeden Tag mit ihm und auf einmal geht es ihm schlechter oder er hat irgendeinen körperlichen Anfall oder er stirbt. Also das sind ja auch Sachen, das ist ja nicht einfach, damit umzugehen. Und deswegen muss man da ganz, ganz ordentlich gucken, wer ist fähig dazu und wer nicht. Genau, das haben wir bis jetzt immer in Einzelgesprächen gemacht. Und dann ist es so, dass die, also dass zum Beispiel ein Patient sagt, ich hätte gerne eine Chemopathin oder ein Chemopathin. Und dann gucken wir in unserer Kartei in der Nähe von der Person, also in der Stadt und weiblich, männlich, divers und ein gewisses Alter. Genau, und dann werden die erstmal zusammengebracht, die telefonieren zusammen oder gehen mal spazieren. Und dann muss man natürlich gucken, ob das klappt, also ob die sich verstehen. Manchmal ist da die Chemie auch nicht so da und dann wird jemand anderes eingesetzt. Genau, aber so ist das, fängt das erstmal mit den Chemopartner an.
Und ja. Wie viele habt ihr?
Wir haben so, ich glaube, so 20 bis 30 Chemopaten, wobei nicht alle aktiv sind, weil natürlich, das ist auch das Ding bei Krebs natürlich, dass Leute, also erstmal, dass es alles ein bisschen länger dauert. Ne? Also dann kann es sein, dann will man sich treffen, dann hat die Person auf einmal muss eine OP haben oder hat jetzt wieder Krebs bekommen oder muss jetzt auf Kur gehen und dann ist Corona. Deswegen, wir wurden ja Ende 2019 habe ich die Organisation gegründet und dann kam ja schon 2020 Corona. Deswegen sind noch nicht so viele Chemopaten aktiv, aber so aktiv sind, glaube ich, jetzt gerade so 10 Stück. Und wir wollen es natürlich ausweiten. Also eigentlich soll das ein System werden, was in ganz Deutschland etabliert werden soll. Also, wir haben schon in sehr, sehr vielen Städten Chemopaten, aber dass man das irgendwie etwas, ja, anders strukturieren kann, dass man sagt, okay, in jedem großen Krankenhaus in Deutschland gibt es eine bestimmte Anzahl Chemopaten, an die sich die Patienten dort wenden können. Und diese Chemopaten gehen alle so und so paar Wochen in diesem Workshop. Genau, daran arbeiten wir noch.
Okay, das ist quasi euer nächstes Ziel, sozusagen genau, das Ganze so ein bisschen mehr zu strukturieren. Okay.
Genau.
Und dürfen die denn im Moment überhaupt mitkommen ins Krankenhaus, die Chemopaten?
Nee, die dürfen nicht mit. Es ist auch allgemein, auch wenn es jetzt kein Corona gäbe, schwierig, weil natürlich nicht immer genug Platz bei der Chemotherapie ist. Aber dann sind sie zumindest da, um die Person abzuholen. Oder wir haben auch Patienten, die einfach nur mit ihrem Chemopaten telefonieren. Also das ist... es ist gar nicht nur dieses, also wir haben es zwar Chemopathen genannt, weil der Grundgedanke dieses zur Chemotherapie begleiten war, aber es ist viel mehr. Also es ist einfach nur Telefonate oder mal, dass der Chemopathe vorbeikommt und bringt irgendwie den Einkauf vorbei oder sowas oder geht mit dem Hund spazieren. Also genau, das ist noch viel mehr, aber nee, zur Chemotherapie können die auf jeden Fall nicht mit und nicht ins Krankenhaus. Und ja, das ist eh alles gerade sehr schwierig, aber umso glücklicher sind wir darüber, dass die Chemopathen, die wir bis jetzt vermittelt haben, sehr unterstützend für unsere PatientInnen sind und denen sehr helfen.
Und kannst du vielleicht mal beschreiben, wenn da jemand an der Seite ist? Das macht ja diese schwere Zeit eben leichter. Wie verändert das denn beim Patienten selbst sozusagen diese, naja, vielleicht die letzte Zeit oder eben diese schwere Zeit in ihrem Leben? Was macht es für einen Unterschied, wenn eben jemand da ist?
Also ich glaube, es ist allgemein ganz wichtig, dass man den PatientInnen zeigt, dass sie gesehen werden. Mhm. Und alleine, also egal, ob jemand da ist, aber auch, wenn sie zum Beispiel so eine Wunscherfüllung bekommen oder wir haben eine Weihnachtsaktion in der Charité jedes Jahr, wo wir so Weihnachtstüten zu den PatientInnen bringen. Ich glaube, alleine dieses gesehen werden, weil in der Gesellschaft heute ist Tod und Krebs, das ist ja eher, also da redet man ja nicht so drüber. Das ist ja so eine Schweigeecke, da wird nicht drüber gesprochen. Ja, Krebs haben nur alte Leute und dann sind sie ja eh alt und sterben. Aber das ist ja heutzutage gar nicht mehr so. Also Jakob war 31, als er Magenkrebs diagnostiziert bekommen hat. Und ich glaube, dass es wahnsinnig wichtig ist, weil es auch oft so ist, dass die Familie, also bei uns war es jetzt gar nicht so, aber es ist, glaube ich, nicht ungewöhnlich, dass Familienmitglieder manchmal nicht so gut damit umgehen können oder Freunde, wenn auf einmal der Papa Krebs hat oder die Schwester oder, weil das natürlich man weiß auch nicht genau, man kann nichts richtig und nichts falsch machen. Also rede ich jetzt darüber, frage ich ihn, wie es ihm geht, will er darüber reden, will er nicht darüber reden? Und ich glaube, wenn du so einen Partner hast, dann weißt du, okay, die Person ist, die weiß ganz genau, was bei mir abgeht. Und die hatte vielleicht auch schon mal Kontakt mit Leuten, die das hatten oder hatten es selber. Und die versteht mich. Mhm. Genau, und ich glaube, dass das unwahrscheinlich wichtig ist, einfach, ja, man kann sich's ja vorstellen, sich nicht alleine zu fühlen und irgendwie, ja, mit jemandem da durchgehen zu können. Und das war ja bei Jakob und mir auch so. Also bei Jakob und mir und auch bei Jakob und seinen Freunden, hätten wir das nicht alles zusammen erlebt, wäre es viel, viel schlimmer gewesen. Auch für mich selber wäre ich nicht so eng dabei gewesen und hätte auch nicht die Unterstützung von Jakobs Freunden gehabt. Ich weiß gar nicht, was ich gemacht hätte. Und irgendwie sitzt man jetzt heute da und schafft es dadurch, dass man halt diese Unterstützung und diesen Rücken hat. Und das ist bei den Patienten ganz genauso.
Und hast du das Gefühl, dass wenn man eben diese letzte Zeit so gestalten kann, wie man es gerne möchte, wenn man nicht alleine ist, wenn man eine gewisse finanzielle Unabhängigkeit hat, sich Wünsche erfüllen kann, dass es dann auch den Leuten, die noch auf der Welt bleiben, irgendwie leichter fällt, mit der Situation im Nachhinein umzugehen?
Also ich kann natürlich nicht für jeden sprechen, aber für mich war es das auf jeden Fall und ich glaube das auch auf jeden Fall. Wir haben ganz viele, also oft ist es so, dass Patienten sich nicht bei uns melden, sondern die Familienmitglieder oder die Freunde und die sagen, okay, mein Papa hat Krebs, der wird wahrscheinlich nicht mehr so lange leben, aber der wollte unbedingt nochmal an die Ostsee, aber wir haben kein Geld oder der wollte unbedingt nochmal einen Hubschrauberflug machen oder was auch immer. Und ich glaube, dass das unwahrscheinlich wichtig ist und dass die auch noch, also diese Reisen und diese Aktionen, die da gebucht werden, das machen die Menschen ja mit ihren Liebsten zusammen. Mhm. Wir finanzieren das ja für Pärchen, für Familien alle zusammen. Und das ist ja auch nochmal, es geht da ja gar nicht um das Materialistische, es geht ja um nochmal eine schöne Erfahrung, die die Familie zusammen hat oder die Freunde zusammen haben. Und ich glaube, dass das unglaublich wichtig ist, um auch so vielleicht ein bisschen abschließen zu können, dass man das nicht, also dass man das Letzte, was man sieht, dass es nicht nur ist, oh, die Person hat einfach nur noch gelitten die letzten Jahre, sondern ey, die hat auch noch was Schönes erlebt und wisst ihr noch, wie wir damals da lang spaziert sind und er hat noch mal das Meer gesehen oder so. Also ich glaube schon, dass das unglaublich helfen kann. Ich kann natürlich nicht für jeden sprechen, aber bei Jakob und mir war das mega, auch dass wir noch geheiratet haben, bevor er gestorben ist. Wir hatten die schönste Zeit unseres Lebens, obwohl er Krebs hatte. Wie geht das denn eigentlich? Ja, und genau. Und deswegen, ich hoffe, dass wir das anderen Leuten auch mitgeben können und denen viel Freude bereiten können. Das ist es nämlich auch. Das heißt ja gar nicht, du musst ja nicht direkt an Krebs sterben. Viele Menschen überleben das, kriegen nochmal Krebs und überleben es trotzdem und alles wird gut. Aber alleine mal eine Ablenkung von diesen Strapazen zu haben, von diesem Negativen, alles ist einfach nur schlecht. Man sieht nichts Positives mehr. Worauf kann man sich freuen? Und dann, um den Leuten diese Kraft zu geben, zu sagen, hey, so, jetzt gibt's mal eine Ablenkung, jetzt fährst du mal dahin, jetzt machst du mal das. Und ich glaube, da kann man dann auch wieder so mit neuer Energie starten und sagen, okay, ich schaffe das jetzt, ich mache jetzt weiter. Das ist auch, glaube ich, ganz wichtig fürs Mindset.
Jetzt hast du ja mit dieser Arbeit, die du jetzt machst, dein Leben stark geändert sozusagen und gibst ganz viel für andere. Wie hat sich denn dein Leben für dich verändert in Bezug auf deine eigenen Wünsche, auf deine eigenen Ziele? Weiß ich nicht, ich kann mir vorstellen, viele Leute sagen ja mal, ja, wenn ich mal in Rente bin, dann mache ich dies oder das oder jedes oder in zwei Jahren oder wie auch immer. Bist du da jetzt so, dass du mehr im Jetzt bist?
Ich bin eigentlich schon seit das mit Jakob war, seit dem Zeitpunkt immer am Jetzt gewesen. Ich habe nie groß daran gedacht, was ist, wenn irgendwann, es war immer so, okay, wir leben im Jetzt, wir leben das Leben, wir genießen das Leben, so gut es geht. Das kann bei jedem jeden Tag vorbei sein, du kannst auch vor ein Auto laufen. Ja. Also ja, ich bin schon so, dass ich bewusster lebe und auch mehr im Moment lebe.
Was sind denn gerade so deine Wünsche und Ziele?
Also gerade ist es so, ich habe ja lange, also natürlich ist es auch immer noch viel mit Trauer verbunden und viel Aufarbeitung, aber was mir gerade wirklich auch Kraft gibt, ist natürlich die Organisation, also den Menschen zu helfen, aber auch neue Projekte, die ich angegangen bin. Also ich bin Meiner besten Freundin Alissa, wir machen ja, also wir legen ja auf seit ein paar Jahren schon zusammen, seit glaube ich 6 Jahren, und wir machen jetzt Musik selber und haben jetzt gerade unseren ersten Song selbst geschrieben, selbst gesungen und sind ja da auch zusammen. Sie war sozusagen mein Chemopate gefühlt. Sie hat mit mir diese ganze Zeit durchgestanden, nachdem Jakob gestorben ist vor allen Dingen. Also die war bei mir, ist bei mir eingezogen. Wir haben alles zusammen erlebt, haben jeden Tag die Jungs von Jakob getroffen, über ihn gesprochen, irgendwie versucht, mit dieser Situation, die passiert ist, klarzukommen. Und da war es so, dass das erste Jahr wir einfach nur, ja, gefühlt völlig raus waren, aber dann irgendwie zusammen Kraft geschöpft haben und dann gemerkt haben, hey, lass uns mal dieses Musikding angehen und jetzt schon unsere ersten Songs geschrieben haben, wo wir auch das verarbeiten. Also einerseits diese unglaubliche Freundschaft, die uns geholfen hat und andererseits natürlich auch die Oberflächlichkeit, die man in diesem Instagram-Model-DJ-Leben hat, verglichen mit dem, was wir mit Jakob erlebt haben oder was ich mit Jakob erlebt habe. Und das ist eigentlich ein neues Projekt, wo ich mich riesig drauf freue, genau, und wo wir gerade dran arbeiten. Und das ist für mich gerade so ein kleiner neuer Traum, der sich eröffnet hat, wo wir zusammen drauf hinarbeiten. Ja.
Super. Das ist schön, dann wünsche ich euch viel, viel Erfolg.
Dankeschön.
Wir sind quasi schon am Ende. Und bei 5:1 mache ich am Ende mal ganz gerne so 5 zusammenfassende Punkte. Und ich würde dich gerne fragen, ob du mir 5 Dinge nennen kannst, die du für dich aus deiner helfenden Arbeit für andere ziehst.
Okay. Ich ziehe aus meiner Arbeit ganz, ganz, ganz viel Glück, ganz viel Dankbarkeit, Liebe. Intuition, also mich auf meine Intuition zu verlassen. Liebe, muss ich nochmal sagen, 2-mal Liebe. Also das ist das, was ich fühle, wenn ich daran denke, an diese Arbeit und was ich zurückbekomme von dem Menschen.
Wenn ihr die Karl-Jakob-Haupt-Stiftung unterstützen möchtet, findet ihr auf der Seite, die ich verlinkt habe, alle Infos. Die Organisation lebt von Spenden und der Mithilfe der Chemopaten. Beides ist gern willkommen. Danke, Gia, für dein Vertrauen und deine großartige Arbeit. Wir hören uns nächste Woche wieder bei 5:1.